Ja, in der Tat, Gott ist größer als alles. Es gibt schon Herausforderungen in unserem Leben, die sind nicht klein. Das sind keine kleinen Steine im Leben, die so vor unserem Lebensweg liegen, sondern größere Brocken. Und manchmal kommt nicht nur das Glück, sondern auch das Unglück unverhofft. Man rechnet nicht mit diesen Dingen. Und vor vielen Jahren, also wirklich schon etliche Jahre her, es war auch ein Sonntagabend, da war ich mit zwei Kollegen unterwegs im Auto. Und der Kollege fuhr einen VW Scirocco. So die Älteren unter uns kennen vielleicht noch dieses Auto. Relativ hochmotorisiert, viele PS und so. Und ich saß hinten drin, die saßen vorne und wir waren auf der A5 Richtung Kassel. Und es war auch Sonntagabend, allerdings eben nicht helle Sonne, sondern es war schon dunkel, vielleicht so 20 Uhr, halb neun um den Dreh war schon dunkel. Und ich weiß es noch gut erinnern, die Tachonadel war ganz rechts, also wir fuhren mit 200 so. Und das ist dann schon so ein entsprechendes Gefühl. Ich weiß gar nicht, ob ich das heute noch trauen würde. Auf jeden Fall, ich sitze hinten drin, der fährt und Beifahrer und so, wir unterhalten uns bei 200 Stundenkilometern. Nachts war es ja draußen und plötzlich tut es einen Schlag und plötzlich alles voller Splitter. Ich muss gar nicht, was los ist. Wir schreien da im Auto und ich gucke auf die Nadel. Ich war immer noch bei 200 und plötzlich stelle ich fest und wir alle merken, wir sehen nichts mehr. Die Motorhaube hat es hochgehauen und oben drüber und dann das Dachfenster, da das Glasding reingehauen und dann schreien wir alle, wir sehen nichts. Und der Fahrer mit 200 sieht nichts mehr auf der Autobahn bei 200. Und dann, das werde ich nie vergessen, die Situation, und dann plötzlich sehen wir, dass, also die Motorhaube hat es eben hochgeschlagen, die Blau war, also schon alles schwarz, aber ganz unten war so ein kleiner Schlitz und da konnte man durchschauen. Und das haben wir ganz schnell gemerkt und haben wir geschrien, die Seitenlinie, und der fuhr und versuchte zu bremsen, aber man wusste nicht, wo sind Autos und die Seitenlinie, guck auf die Seitenlinie, und dann hat er immer so geguckt und wir gucken da unten durch diesen Schlitz, diese weiße Linie, ja, also bei dieser hohen Geschwindigkeit, und dann, und irgendwann, ja, jetzt knallt es gleich, aber es hat nicht geknallt, es ist nichts passiert, und irgendwann kam er dann zum Stehen auf diesem Seitenstreifen auf der A5. Das sind dann so Dinge. Das sind dann wirklich so Momente, wo man nicht genau weiß, tut es jetzt gleich einen Schlag und das war's dann oder wie geht das aus? Und warum erzähle ich diese Geschichte? Weil wir alle drei, auch der Fahrer, uns konzentrieren mussten auf diesen, insbesondere natürlich der Fahrer, auf diese Linie, die man so da ein bisschen sah, ja, immer diese weiße Seitenlinie und dann ganz langsam rüber und auch bremsen versuchen und irgendwie, und dann ging er natürlich vor uns und dann war sie links und dann vom Seitenstreifen und das hat funktioniert. Und das ist mir gekommen im Vorfeld zu der Predigt heute, wo es jetzt darum gehen wird, um Prioritäten. Warum es manchmal wichtig ist, ja, lebensnotwendig ist, Priorität zu haben. Nur noch auf eine Sache ausgerichtet zu sein. Nur noch eins im Blick zu haben. Wenn du das nicht im Blick hast, diese eine Sache, dann kann es dich in diesem Fall das Leben kosten, kann auch andere Konsequenzen haben im Leben. Und ich habe das deswegen überschrieben mit trachtet zuerst. In dieser Sache war es, trachtet zuerst auf diese Linie zu gucken, ja, immer dahin schauen. Ja. Wir kennen natürlich diese Bibelstelle, trachtet zuerst, kommt auch gleich natürlich, wo es da geht, um das Reich Gottes und so. Warum Prioritäten unser Leben erleichtern? Prioritäten, also so eine Reihenfolge. Da möchte ich was dazu sagen, ausgehend von diesem trachtet zuerst, das ist ja aus Matthäus 6, Vers 33, da werde ich auch gleich noch dazu kommen. Aber ich möchte insgesamt über drei Dinge etwas sagen. Was sind Prioritäten? Multitasking oder Singletasking, da möchte ich was zu sagen. Und dann nochmal dieses Matthäus 6, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, was das ganz praktisch, so ganz konkret im Alltag, in unserem Leben als Christen, als Nachfolger Jesu, in unserer Zeit, in unserem Land, in unserem Alltag bedeuten kann. Also zunächst etwas über Prioritäten, also über Reihenfolge quasi. Was sind Prioritäten? Wenn man zum Beispiel die Tabelle der ersten Bundesliga, der Fußball-Bundesliga anguckt, dann stehen vorne so Zahlen, erster, zweiter, dritter, das kennen wir. Im Sport ist es was ganz Bekanntes, selbstverständlich gibt es Leute, die sind eben weiter oben, andere sind weiter unten, also Mannschaften, das könnte auch sonst eine Tennis-Weltrangliste oder so. Wir kennen das im Sport natürlich, da gibt es so Ranglisten, Prioritäten, da gibt es Dinge, die einfach weiter oben sind und weiter unten. In unserem Leben haben wir manchmal auch Ranglisten. Also zum Beispiel, glaube ich, dass viele von uns heute Morgen den Gottesdienst hier in der Gnadenkirche relativ weit oben hatten. Versteht ihr, von der Rangliste, von der Wichtigkeit her, von der Priorität her. Und jetzt gibt es Menschen, die zum Beispiel sagen, Moment mal, wenn die Sonne scheint, also wenn sie schon mal scheint in dieser Zeit des Jahres, dann gehen wir ja nicht in den Gottesdienst, dann gehen wir in die Sonne oder so. Dann würde man quasi die Sonne und das Spazierengehen oder so dann über das stellen, also eine andere Priorität vornehmen. Zum Beispiel, oder wie mir mal jemand vor vielen Jahren, das war nicht hier in der Gnadenkirche, aber irgendwo anders in der Gemeinde, gesagt hat, er kann morgen leider nicht zum Gottesdienst kommen, sage ich, schade, warum? Ja, Formel 1. Sage ich, am Sonntagmorgen? Nee, aber Samstagnacht. Und dann geht es halt nicht. Das geht dann bis 3 Uhr, dann kann er nicht kommen. Prioritäten. Dem war dann einfach in diesem Moment dieses Formel 1 schauen wichtiger wie der Gottesdienst. Aber das kennen wir auch aus ganz alltäglichen Begebenheiten unseres Lebens. Das hat was mit Reihenfolge zu tun. Jeder hat Prioritäten, verschiedene Wichtigkeiten in Bezug auf Menschen und in Bezug auf Sachen. Mir hat mal jemand erzählt, dass er erlebt hat, dass jemand, also ein anderer Mensch, wollte mit ihm befreundet sein, aber er wollte das gar nicht. Können wir uns das vorstellen? Also jemand möchte sich mit dir befreunden. Hey, ich finde dich toll und möchte mit dir Zeit verbringen und das ist super und so. Jetzt möchtest du das aber nicht. Das ist dann schon was anderes, wie wenn es um Sachen geht. Wenn es um Menschen geht, Wichtigkeiten in Bezug auf Menschen. Reihenfolgen. Das klingt ja fast schon, wenn man Menschen so einordnet, aber das geschieht. Auch wenn wir keine Liste haben, unbewusst geschieht das. Der ist uns besonders wichtig, der ist uns auch wichtig, der ist uns nicht so wichtig und der ist uns unwichtig, zum Beispiel. Oder die, ja, je nachdem. Und die Bibel kennt eben auch das Denken in Prioritäten. Die Bibel spricht an verschiedenen Stellen auch von Prioritäten, von Reihenfolgen. Also von erstens, zweitens, drittens, viertens oder so. Bei der Schöpfung stellt sich das sehr gut klar und deutlich heraus, dass wir eben sehen, wie Gott die Erde gemacht hat. Das ging nicht alles parallel, das ging so nacheinander. Ja, am Anfang und so hat er die Welt gemacht und dann zuerst einmal Licht und Finsternis trennen und dann das und dann das und dann das. Und irgendwann wurden dann die Menschen geschaffen. So Reihenfolge, Priorität. Oder bei den 10 Geboten. Wir wissen ja die 10 Gebote, hebräische Sprache mit den 2 Tafeln. Und die eine Tafel beschreibt eben ganz stark so die Beziehung Mensch-Gott und die andere, die zweite Tafel, beschreibt so die Beziehung Mensch-Mensch. Ganz bewusst, von Gott so gemacht. War sicherlich nicht irgendwie zufällig. Gott denkt immer wieder auch selber in Prioritäten. Wir haben übrigens auch heute einige Lieder gesungen, hat schön gepasst, wo wir das auch hätten feststellen können. Ich komme da nachher nochmal drauf. Es hat gut zu einem der heutigen Lieder gepasst. Also das erste Gebot ist nicht zufällig das erste Gebot. Ich würde sagen, das erste Gebot ist nicht nur das erste, es ist auch das wichtigste, das größte vom Alten Testament her. Ja? Und wer jetzt nicht weiß, was das erste Gebot ist, guck nach. 2. Mose 20, kannst nachgucken, da findest du das. Oder in der sogenannten Heiligtumsordnung, da wurden ganz klare Schritte beschrieben, da geht es also im Vorhof los und dann Sündopferaltar und dann gibt es diesen Spiegel, diesen Waschbecken der Frauen von den Handspiegeln gemacht und dann geht es weiter, Heiligtum, Schaubrottisch und so, Leuchter und dann geht es weiter, Allerheiligstes und so. So gewisse Reihenfolgen, Prioritäten, wo Gott sagt, nicht einfach irgendwie, sondern das kommt nach dem und dann kommt das. Und so ist auch unser Körper aufgebaut. Irgendwo geht's Essen rein, den Rest können wir uns denken. Ja, so. Ist doch klar, nicht umgekehrt. Ganz normale Ordnungen. Das ist etwas, was die Bibel uns immer wieder zeigt. Gott ist ein Gott des Friedens oder der Ordnung. Ordnung meint nicht der Strenge und der Regeln und des Gesetzes im Negativen, der Vorschriften, sondern dass es funktioniert. Die Straßenverkehrsordnung will uns auch nicht ärgern. Das ist gut, dass es funktioniert. Also wir finden da ganz viel, auch in der Bibel, bezüglich Prioritäten. Und alles in unserem Leben, sogar das Leben selbst, beginnt irgendwo. Irgendwann beginnt es. Die Wissenschaft, die Medizinethiker fragen sich immer, wann beginnt das Leben? Wann? Bei der Geburt, bei der Zeugung, auch diese Thematik mit Schwangerschaftsabbruch haben wir sicher immer wieder mitbekommen in den Medien, Politik und so. Ab wann darf man denn noch mit abtreiben und so? Ja, alles beginnt irgendwo. Alles hat einen Anfang. Es gibt höchstens eine Sache, die nie angefangen hat. Das ist Gott in sich selbst. Der braucht keinen Anfang und kein Ende. Der ist im Anfang und im Ende drin. Aber ansonsten in unserem Leben, alles beginnt irgendwo. Irgendwann wird man eingeschult. Und dann irgendwann weiterführende Schule. Irgendwann hat man Prüfung. Irgendwann beginnt die Ausbildung, das Studium. Irgendwann beginnt die Beziehung. Irgendwann Hochzeit. Und irgendwann endet natürlich auch alles wieder. So ist das Leben aufgebaut von Gott. Das ist auch nicht schlecht, das ist ganz normal. Alles im Leben beginnt irgendwo. Und ich weiß nicht, wer von euch, und ich frage mal, hat jemand von euch Dominos zu Hause? Oder gehabt Dominos? Ist Timo auch dabei? Ja, mitgenommen, super, ja. Domino, Dominosteinchen. Also gibt es natürlich das Spiel, wo man dann so mit den Punkten, aber es gibt auch so, früher gab es den Domino Day. Tausende von Dominos wurden aufgebaut, in der Halle oder so, oder bei uns zu Hause. Mein Vater war ja so im Schreinereibereich tätig und der hat uns oft so solche Hölzchen so mitgebracht, ganze Kartons voll, haben wir ganz lange Domino rein und dann klack, so, kennen wir, oder? Domino. Domino-Effekt. Das ist sogar ein Fachbegriff geworden, der Domino-Effekt, nicht nur jetzt im Sinne von Spielen, sondern da haben sich wirkliche Köpfe damit beschäftigt. Und da gibt es ganz tolle, natürlich heute im Internet kann man sich tolle Sachen anschauen, Hunderttausende von Dominosteinen, Riesenhallen, ganz spektakulär. Aber wir wissen, was gemeint ist. Da ist also ein Steinchen und dann werden andere umgeschmissen. Das ist uns bekannt. Aber was man eben nicht wusste, bis vor einigen Jahrzehnten erst, ist, dass ein Dominosteinchen in der Lage ist, auch ein Dominosteinchen, was nicht nur hier ein bisschen höher ist, sondern was etwa die Hälfte höher ist, auch umzuwerfen. Und das ist interessant und ich habe mir jetzt überlegt, euch das zu zeigen. Im Internet kann man sich das angucken, so ein Filmchen, wo ein Forscher ein Dominosteinchen, das erste Dominosteinchen ist 5 mm groß und 1 mm breit. Also wirklich völlig klein. Und dann baut er weitere auf und ich glaube, es sind 13 Stück. Und das 13. Dominosteinchen ist entweder so hoch, wiegt 100 Kilo, so breites Teil. Also so breit. Ja. Und dann kann man da gucken und dann macht du das mit einer Pinzette, das erste ganz winzige antippen. Und boom, es geht. Funktioniert, kann man nachprüfen zu Hause, ist ganz toll. Und da hat man eine Theorie entwickelt, die sieht so aus, also das erste Dominosteinchen wäre hier und das ist tatsächlich so. Also theoretisch wäre das möglich. Das 18. Dominosteinchen würde den schiefen Turm von Pisa umschmeißen. Boom, boom, fällt. Der ist nun richtig schief, den haut es um. Das 23. Dominosteinchen, haben wir da hier? Paris, oder? Eiffelturm. Und dann das 31. Dominosteinchen, da wäre man dann schon hier höchster Berg der Welt, also hier richtig große Gebirge. Und theoretisch, das ist natürlich jetzt alles nur theoretisch, Forschung ist manchmal auch theoretisch, das 57. wäre man dann beim Mond irgendwann. Also Dominoeffekt. Das ist soweit so gut, ja, schön, könnte man sagen. Aber was bedeutet das für uns Menschen? Und das sind wir jetzt in unserem Leben als Christen, in unserem Alltag, in den Ehen, in den Familien, am Arbeitsplatz. Das bedeutet nämlich, kleine Dinge, winzige Dinge können Großes bewirken. Das erste Steinchen ist entscheidend, was wir da in Bewegung gesetzt. Ein böses Wort kann unglaublichen Schaden anrichten. Ein gutes Wort kann einen riesen Segensschub Menschen geben, zum Beispiel. Ja. Oder Handlungen, oder Denken. Ja. Verhalten, unser Denken, unsere Gefühle, was auch immer. Und deswegen die Frage in unserem Leben, für mich so immer wieder und für uns darf sein, was ist so mein erster Dominostein? Also was stoße ich an? Mit was beginnt das Ganze? Womit beginnen wir? Was ist so das Erste? Die Bibel sagt ja, der Anfang ist nicht so entscheidend, sondern das Ende. Aber ein Fehlstart ist auch nichts Gutes. Ein Fehlstart ist auch nichts Gutes. Frag die Läufer, die Sprinter oder so. Ja. Also von daher, was sind so die ersten Dominosteine? Jesus hat mal gesagt, und er kannte diese ganzen Dinge natürlich. Jesus wusste das alles. Ja. Alles, was man heute entdeckt, wusste Gott, Jesus natürlich schon. Der hat mal gesagt, wer im Kleinen treu ist oder im Kleinsten treu ist, den werde ich über viel setzen. Also man könnte sagen, wenn heute jemand die Predigt hört und sagt, oh, über viel, doch, da könnte ich mich da ganz gut drin vorstellen. Über viel würde ich gern gesetzt werden, doch, gerne. Dann würde Jesus sagen, okay, kein Problem. Fang im Kleinen an. Sei im Kleinen treu. Sei einfach im ganz Kleinen treu. Und dann guck, was ich mache, was ich draus mache. Wer im Kleinen oder im Kleinsten, im Geringsten treu ist, der wird oder den werde ich über viel setzen. Das ist also so dieser erste Gedanke mit Prioritäten. Erstes Dominosteinchen. Was sind so die Dinge in meinem Leben, die mir wichtig sind? Wo fange ich damit an? Guter Anfang und so. Aller Anfang ist schwer. Wehre den Anfängen. Da gibt es ja auch ganz viel über Anfang. Jesus ist auch im Anfang, war er und so. Genau. Also das so zu dem. Dann zweiter Gedanke, Multi- oder Singletasking. Multitasking ist ja die Fähigkeit, vieles gleichzeitig zu tun. Manche sagen, das sind Männer und Frauen unterschiedlich. Kann jeder selber mal überprüfen, wie viel er gleichzeitig kann. Ich fand noch eine bessere Definition, die setzt sich jetzt immer mehr durch, eines Amerikaners, der hat was anderes gesagt. Der Steve, der hat gesagt, Multitasking ist die Fähigkeit, mehreres gleichzeitig zu vermasseln. Ich befürchte, er hat recht. Man kann nicht alles, also man kann vieles gleichzeitig machen und du darfst gerne während dem Bügeln die Predigt anhören, kein Problem. Das sind alles so Dinge, die gehen irgendwo. Aber auf Dauer ist es tatsächlich so, viele gleichzeitig, das so, unser Gehirn ist nicht darauf ausgelegt. Das ist ganz schwierig, neben dem Autofahren telefonieren, da fängt es dann an. Und gleichzeitig noch Buch lesen, und wenn man dann noch Busfahrer ist, dann wird es schwierig, ja. Das geht nicht, ja. Und manche, die geben so an, sie können so viel gleichzeitig, muss man gucken, wie effektiv und wie produktiv, da komme ich gleich dazu, das Ganze ist. Multitasking als Fähigkeit, mehreres gleichzeitig zu vermasseln. Bei Jesus finden wir Folgendes. Er war jemand, so erlebe ich ihn in den Evangelien, als ein Mensch, der war ja nicht nur Mensch, er war ja auch Gott, dass er immer eine geistliche Sache im Fokus hatte. Eine geistliche Sache. Das war so immer das, wo er so drauf fokussiert war, könnte man sagen, nämlich den Willen des Vaters zu tun. Ich habe den Eindruck, das war das Wichtigste im Leben Jesu. Er hat viel gemacht, geheilt, Wunder gewirkt, Menschen geholfen, gepredigt, gelehrt, ganz praktisch, war unterwegs rumgelaufen, aber ich habe den Eindruck, in ihm war so diese permanente Fixierung auf, was möchte der Vater im Himmel als Nächstes? Was ist der nächste Schritt? Was ist der nächste Punkt, der nächste Auftrag? Und sobald er das erkannt hatte, hat er es gemacht. Und als Menschen ihn gefragt hatten, wieso bist du eigentlich auf die Welt gekommen, gibt ja mehrere Antworten, aber eine der zentralen Antworten war, dass er gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um das zu tun, was ich so denke, was jetzt so gut wäre, meinen Willen, sondern dessen, der mich gesandt hat. Deswegen bin ich auf dieser Erde. Ich habe einen Plan, da ist ein Weg und diesen Weg ich und es ist der Weg des Vaters mit mir und Gott hat auch einen Weg für dich und für mich und für uns. Geh diesen Weg. Die Bibel sagt im Alten Testament, Gottes Wege sind gerade Wege. Und wenn wir in der Mathematik, das war jetzt gar nicht mein Lieblingsfach, sage ich ganz offen hier an der Stelle, und ich beglückwünsche alle, die Mathe gern haben und das auch können, aber in Mathematik zwei Punkte, die gerade ist die nächste Linie, also das ist der einfachste Weg. Und die Bibel sagt, Gottes Wege sind gerade Wege. Das heißt, Gott wünscht sich eigentlich keine Umwege. Er wünscht sich einen geraden Weg, den schnellsten Weg. Aber wir sind halt Menschen, das Volk Israel hat einen großen Umweg gemacht in der Wüste und wir machen auch Umwege. Aber das ist ein Tipp für uns, möglichst wenig Umwege zu gehen. Den Willen Gottes im Blick. Was will er? Was hat Gott mit meinem Leben vor? Vorherbereitete Werke, damit wir darin wandeln. Das wäre so das, ich glaube, wenn das geschieht, ja, auch für eine Gemeinde, eine Kirche, eine Gemeinde, Gnadenkirche zum Beispiel, in dem ist, was Gott will. Das wäre, Geschwister, das wäre es. Das wäre es schon. Das genügt schon. Wenn das geschieht, was Gott will, und wenn wir da drin sind, in all diesen Bereichen auch unseres Gemeindelebens, was Gott will, dann wird Segen die Folge sein. Das erleben wir und das kann man weiter erleben, definitiv. Jesus hatte auch immer eine praktische Sache vor Augen. Jesus war kein theoretischer Mensch. Rabbiner waren Menschen, die hatten auch sehr viel Theorie und alle möglichen Ideen. Jesus war oft sehr praktisch mit den Gleichnissen, mit den Heilungen, ganz praktisch. Nicht so total verkopft und keiner kam mehr mit, ganz praktisch. Er hatte auch Lehre, er hatte auch Theorie, aber dann auch die Praxis. Praktische Sachen vor Augen, ganz konkrete Dinge. Und so hat er auch den Jüngern das immer, geh dahin, mach das, holt mir einen Esel, bereitet ein Essen vor, weckt die Toten auf, heilt die Kranken, predigt das Reich Gottes. Ganz praktisch. Nee, keine Sandalen, doch Sandalen, das sind Taschen, nein, mit, ohne, ganz praktisch. Bei Jesus weiß man, wo man dran ist. Deswegen predigen wir als Kirchen Jesus, nicht nur einfach Gott. Man weiß, wo man, bei Jesus weiß man, wo man dran ist, praktische Sachen vor Augen. So war es bei ihm. Und das sieht man auch, wenn man an seine Jünger denkt, ganz wichtig, er hatte ja diese verschiedenen Gruppen, das ist auch so Prioritäten, er hatte die drei, gell, die Ängsten, so, Jakobus, Petrus, Johannes, das waren die drei. Mit denen hat er ganz besondere Dinge erlebt, die andere nicht erlebt haben. Totenauferweckungen, waren nur die dabei. Garten Gethsemane, waren die dabei. Berg der Verklärung, Erscheinung Mose und Elia, waren nur die dabei. Sonst keiner, die waren dabei. Dann gab es die 12, dann gab es die 70. In Pfingsten waren es 120. In 1. Korinther 15 steht, Jesus ist 500 Brüdern auf einmal erschienen, um sich als Auferstandene zu zeigen. Wer waren diese 500 denn? Und nicht nur die 12. Und ganz arg aufpassen, dass wir immer nicht die 12 Apostel sehen, es gab viel mehr noch. Also von daher, Jesus hatte so Prioritäten, mit denen enger, mit denen nicht, mit denen ganz eng, die waren weiter weg. So hat er, so war so seine Struktur, könnte man sagen. Sein Leiterschaftsgedanke, könnte man auch das so formulieren. Und die Jünger haben das gelernt von ihm. Petrus zum Beispiel, als er mal auf dem Wasser gehen konnte, das war ja auch was Besonderes, hatte auch eine Sache vor Augen, nämlich Jesus. Gell, das ist so, hat mich auch erinnert an diese Autogeschichte. Der hat genau immer auf Jesus geguckt. Nicht auf die Wellen, nicht auf die Winde, nicht auf das Problem, nicht auf die Not, nicht auf den Teufel, nicht auf den Mensch, der mir das Leben schwer macht. Auf Jesus gucken. Lasst uns wegsehen auf Jesus, sagt der Hebräerbrief, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wo guckst du hin? Wo schauen wir hin? Wo schauen wir hin? Oh, die Wellen, oh, das Meer, oh, der Mensch. Jesus sagt, oh, auf mich gucken, auf mich schauen. Ja. Fokussierung, Konzentration auf eine Sache, auf einen Menschen. Petrus hatte einen im Blick und er hat doch auch gesagt, hey, wenn du es bist, dann sagt Jesus, komm und so. Und dann lief er da aus dem Boot auf dem Wasser auf Jesus zu und dann fing er an, auf die Not zu gucken. Und dann ging es bergab. Nicht, dass keine Not käme, wenn wir Jesu Nachfolger sind. Selbstverständlich kommt Not in unser Leben. Die Gnadenkirche wird nie verkündigen, wenn du Christ wirst, wird alles gut, alles kein Problem, ist völlig lockeres Leben. Falsch, das ist falsch. Christen können auch durchgeschüttelt werden und durchgerüttelt werden. Stürme des Lebens, kleine Winde und große Orkane in unserem Leben. Aber der Blick muss auf Jesus gerichtet sein. Priorität. Nicht auf viele gleichzeitig gucken, das wäre dieses Multitasking. Überall hingucken, ja, überall. Viele Köche. Verderbenden Brei. Aber auf einen gucken, auf Jesus schauen. Das ist das, was bringt. Das ist das, was Veränderung hervorruft. Ups, mal schnell hier, war noch da. Hier, Sprüche 4,23. Ist auch so ein Beispiel. Wir kennen das vielleicht, diesen Satz. Priorität. Nicht viele gleich. Auf Singletas, auf eine Sache. Mehr als alles andere. Bewahre dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens, oder so. Heißt ja hier in dieser Übersetzung. Mehr, also das Erste, wo du, achte auf alle Fälle, als Wichtigstes, ganz oben muss stehen, achte auf dein Herz. Mehr als, auch andere Dinge sind wichtig, selbstverständlich. Viele Dinge sind wichtig, aber nicht alle sind gleich wichtig. Das ist ganz wichtig. Das sehen wir bei mehreren Bibelstellen, könnte man sich das jetzt angucken, wo die Bibel betont, schau auf achte auf das, bleib da dran, konzentriere dich, fokussiere dich auf diese Sache. Und vorhin haben wir es gesungen und jetzt, ich habe es hier dabei, wusste ich nicht, war ein schöner Zufall oder ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, Ein Gott und Vater aller, der über allen und durch allen und in allen ist. Auch Epheser 4, Vers 5. Nicht mehrere Herren, mehrere Götter, mehrere Taufen, mehrere Götter und Väter. Nein, nein. Der Paulus im Epheserbrief, wo es viel um Gemeinde auch geht, wo die Gemeinde stark machen will, und dann sagt er, Leute, achtet bitte drauf, wenn ihr Christen seid, es gibt nur einen einzigen Herrn und dieser eine Herr heißt Jesus und sonst gibt es keinen. Ja, nee, aber da gibt es noch einen Apostel und da gibt es einen tollen Pastor, einen tollen Prediger und der und der. Nee, einen Herrn gibt es. Alles andere sind Diener und Knechte. Einen Herrn, das ist Jesus. Ein Glaube. Hier steht nicht eine Art, wie man das Abendmahl feiert, eine Art, wie man singt, eine Art, wie man die Stühle stellt. Das steht, das ist zweitrangig. Wie man das Gemeindehaus mit Turm, ohne Turm, Glocken, ohne Glocken. Ah, zweitrangig. Aber diese Dinge sind nicht zweitrangig. Einen Glauben. Und der Glaube, der hier gemeint ist, ist ein Glaube an einen dreieinigen Gott, trinitarisch Glauben, und an einen Glauben, der durch das Erlösungswerk Jesu deutlich wird. Durch deinen Tod, wir haben es gerade gesungen. Ohne Erlösung keine Kirche. Ohne Erlösung keine Gnadenkirche. Kannst du vergessen. Kann noch so viel Neubau haben. Bringt nichts. Es bringt nichts. Eine Taufe. Mutig. Ja, wie jetzt? Es gibt doch mehrere Arten. Stimmt, es gibt viele Arten von Taufen. Aber der Paulus wünscht sich eine Taufe. Ja, und wir wollen schauen, auch im Taufseminar, was heißt denn das? Ein Gott und Vater aller, der über allen, also das sehen wir auch wieder so, wie die Bibel im Epheserbrief hier von Paulus beschrieben, so deutlich macht, nicht mehrere, nicht alles, einen Weg gehen. Das gibt Orientierung, das gibt Halt, das gibt Vision und da kommt auch was bei raus. Und da habe ich noch eine Skizze mitgebracht, ich habe das schon mal ein bisschen erwähnt, anderweitig. Es gibt Menschen, es gibt auch gläubige Leute, die sind sehr aktiv, also die machen unglaublich viel. Es gibt auch Menschen, die keine Christen sind und viel tun. Natürlich, im Arbeitsleben, in unserer Nachbarschaft, im Freundeskreis. Menschen, die vielleicht mit Gott nicht viel am Hut haben, aber die wirklich aktive Menschen sind, die wirklich etwas tun, die sich irgendwo einsetzen. Und wenn ich jetzt dran denke, in den nächsten Tagen und Wochen, die Zeitung ist ja voll davon, man kann ja gerade gar keine Zeitung lesen, weil die sind ja aktiv in der Fasnet. Aktiv, aktiv. Das ganze Jahr wird gebastelt und gebaut und aktiv. Ja, darf man sein, aktiv, in Vereinen. Man kann man ist aktiv. Und dann gibt es Menschen, die sind nicht nur aktiv, die sind auch produktiv. Man kann nämlich aktiv sein, es kommt nichts mehr raus. Ich habe so Leute getroffen. Die sind völlig fertig. Also wie wenn man im Hamsterrad rennt. Man rennt, man ist verschwitzt, man kommt aber gar nicht voran. Man ist eigentlich gar nicht von der Stelle gekommen. Die Bibel sagt mal, es gibt Leute, die lernen, lernen, lernen und kommen doch nicht zur Erkenntnis. Boah, das ist enttäuschend. Aktiv. Dann gibt es produktive Menschen, die können mehrere Sachen machen, mit viel Aufwand und es kommt was bei raus. Aber häufig nicht so viel. Und das, was Jesus war, eben war sehr effektiv. Er war jemand, der eine Sache im Blick hatte, nämlich die, was Gott als nächstes vorhatte, der Vater, und dann mit wenig Aufwand viel Ertrag. Wie oft sage ich das, die Gebete Jesu waren so kurz, weil sie voller Glauben waren. Weil Gebet nie in Länge und Lautstärke gemessen wird. Ich sage es immer wieder, ich muss mir das auch sagen. Länge und Lautstärke ist kein Maßstab für Gebet. Glauben ist Maßstab für Gebet. Steh auf. Sei sehend. Bam. Manchmal habe ich den Eindruck, je länger die Gebete, desto weniger Glauben. Deswegen sagt ja mal Jesus, glaube nur. Und deswegen ist Senfkorn-Glaube nicht kleiner Glaube, winziger, sondern purer Glaube. Da brauchst du nicht viel. Das ist das Geheimnis. Das ist Senfkorn-Glaube. Ganz, ganz winzig eigentlich. Aber weil es Glaube pur ist, hat es eine Riesenwirkung. Mit dem Glauben ist alles möglich. Alles möglich. Und jetzt noch drittens, Matthäus 6, 33, ein paar praktische Sachen. Also da steht ja, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann kommt alles andere. Wo Jesus ist, ist das Reich Gottes. Er hat es gesagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und dann gucken die, wo ist es? Ich sehe es gar nicht. Die dachten ja, politische Dinge. Und Jesus sagt, ja, ich bin doch da. Wo ich bin, ist die Königsherrschaft Gottes. Wo ich bin, ist Reich Gottes. Und wenn du Jesus hast und immer noch guckst, wo Reich Gottes ist, guck doch auf ihn. Da ist Reich Gottes. Ja, er ist das Haupt jeder Gemeinde. Theoretisch immer, praktisch Weiß ich nicht, ob es immer so ist. Muss jede Kirche sich selber prüfen, ob sie das wirklich möchte. Dass Jesus das Haupt ist. Das heißt also, wenn das so wäre, dann kann man sagen, da wo Gemeinde ist, da ist Reich Gottes. Weil da Christus ist. Und wenn Jesus sagt damals und heute durch seinen Geist, wenn sie nur zwei oder drei treffen, in meinem Namen, in meinem Auftrag, in meinem Sinne, so wie ich mir das wünsche, dann bin ich mitten unter ihnen, dann geschieht Reich Gottes. Ich glaube, dass heute hier Reich Gottes geschieht. Glaube ich. Glaube ich ganz fest. Reich Gottes. Wo Gemeinde ist, ist Reich Gottes. Das heißt, Gemeinde fördern. Gemeinde Jesu, also den Leib Jesu, egal wo das ist, ob es in Osttimor ist oder hier oder wo auch immer. Wenn Gemeinde Jesu gefördert wird, wenn das weitergeht mit der Gemeinde Jesu, mit der Kirche Jesu Christi, dann wird automatisch auch Reich Gottes gefördert, weil Gemeinde ist quasi Jesus sichtbar auf Erden. Er ist ja nicht hier. Jesus ist heute nicht hier. Er sitzt zur Rechten. Aber durch seinen Geist ist er hier. Aber nicht irgendwo auf einem Platz sitzt jetzt der Heilige Geist. So ist es ja nicht. Er lebt ja in uns. Haben wir alles gesungen? In uns, oder? In uns wirkt und lebt der Geist Gottes. Und da, wo der Geist Gottes wirkt, natürlich ist da Reich Gottes. Und wenn wir Gemeinde fördern, dann fördern wir Reich Gottes. Und deswegen habe ich 1, 2, 3, 4, 5 kurzes, nur Worte, nicht mal Sätze, nur Worte, wo ich dich ermutigen will, schau, wo du da mitfördern kannst. Prüf, du weißt, wo du stehst, guck einfach, ja, Teamwork. Also ich, wie kann es praktisch aussehen? Ganz, ganz einfach so, mitbeten. Wann hast du das letzte Mal für den Leitungskreis gebetet? Herr, schenk, dass sie endlich erkennen, dass ich es besser weiß. Ich glaube nicht, ich denke, niemand betet so. Und wir im Leitungskreis beten auch nie so. Danke, Herr, dass wir als Leitungskreis die Weisheit, ne, mit Löffeln und so, Mensch, also, ich hätte mich auch genommen. Niemand betet so im Leitungskreis, keiner. Aber mitbeten ist eine Art, wie man Gemeinde fördern kann. Herr, bau du dein Reich, schenk, dass Gnade geschieht, schenk, dass es funktioniert, schenk, wenn die Gemeinde freizieht, dieses Baumfellaktion, den Neubau, das Taufseminar. Bete doch mal dafür, dass Leute beim Taufseminar dabei sind. Das ist was ich mache. Ja. Herr, schenk, du weißt, für wen das wichtig ist. Oder was wir oft beten, auch weil immer wieder Gäste, auch heute immer wieder Gäste in unseren Gottesdiensten sind, ist unser Gebet immer wieder, Herr, wenn Menschen in der Gnadenkirche ihre geistliche Heimat finden sollen, dann schenke, dass nichts und niemand das verhindert. Und wenn Menschen irgendwo anders ihre geistliche Heimat finden sollen, dann schenke auch da, dass nichts und niemand das verhindert. Solche Gebete, mitbeten, mitgeben, selbstverständlich, ob das praktisch ist, durch Mitarbeit, komme ich gleich noch dazu, oder durch Finanzen oder was auch immer, mitgeben, geben, ja, Zeit geben, investieren. Ich weiß auch nicht, wo der junge Mann heute steht, dem damals Formel 1 wichtig war. Ich befürchte, dass ihm das nicht so besonders weitergebracht hat im Glauben. Befürchte das, ich weiß es nicht. Kein Kontakt mehr zu ihm. Mitgeben. Geben ist auch immer eine Art, wie man Gott ehren kann. Mitdenken, denk mit. Hier darf man mitdenken. Bitte denk mit. Unser Verstand ist nicht was Schlechtes, bloß weg damit. Mitdenken, überlegen. Sich mit einsetzen. Habt ihr mal eine Frage, habt ihr das bedacht, wie sieht es damit aus? Argumente, fachliche Dinge, mit überlegen, mitdenken. Total wichtig. Gott wünscht, dass wir unseren Verstand gebrauchen. Habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen, hat mein kluger Kopf gesagt. Ich finde es schlimm, wenn es Gemeinden oder Kirchen gibt, da darfst du nicht mehr mitdenken. Wenn du da überlegst, nicht überlegen, muss man alles irgendwie erglauben, erfasten, irgendwas. Nee, Gott will, dass wir unseren Kopf gebrauchen und überlegen. Wer einen Turm baut, überschlag die Kosten. Selbstverständlich. Denk mit, überlege mit. Mitarbeiten, natürlich sich mit einbringen. Ich bin so dankbar für alle Mitarbeiter in der Gemeinde. Das ist praktisch Reich Gottes, mitarbeiten, mit dabei sein. Und wir haben es von Bernd schon gehört und wir sagen das auch, jung und alt, natürlich mitleiten, nicht mitleiden, vielleicht auch manchmal, mitleiten. Die Bibel sagt, wer leitet in der Gemeinde, begehrt ein schönes Amt. Etwas Besonderes, etwas Tolles. Aber man muss nicht die Bibel 20 Mal durchlesen und den Doktor in Theologie haben, damit man in der Gnadenkirche mitleiten darf. Zum Glück nicht, das wäre schlimm. Jeder darf mitleiten, den Gott da reinstellt. Und sage nicht, ich bin zu jung. Die hatten mal in der Bibel schon, die sagen, oh, ich bin zu jung. Sage nicht, du bist zu jung. Sage auch nicht, du bist zu alt. Ja, wir wollen einfach da schauen, wir wollen da Verstärkung haben. Wir brauchen das, wir merken, das ist so wichtig für die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde. Menschen, die mitleiten. Das war's gewesen, die Predigt. Was sind Prioritäten? Multi- oder Single-Tasking und ein paar praktische, kurze Worte waren ja nur Begriffe mit Beten, mit Geben, mit Denken, mit Arbeiten, mit Leiten. Lobpreisteam, kommt ihr vor, bitte. Trachtet zuerst, oder warum Prioritäten in unserem Leben wichtig sind, warum sie unser Leben erleichtern. Stehen wir auf zusammen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, du warst uns ein großes Vorbild. Du hast uns gezeigt, wie man auf dieser Erde lebt im Willen Gottes. Und niemand von uns schafft das in dieser Form wie du. Wir sind nicht du. Niemand von uns hat einen Messias-Auftrag, aber wir alle haben einen Missionsauftrag. Und ich danke dir für die Gemeinde und ich danke dir für die Gnadenkirche. Und ich danke dir für alles, was du schon gewirkt hast, wo wir staunend dastehen und nur sagen können, danke Herr für das, was du gewirkt hast. Und wir sind gespannt, Herr, auf die Zukunft, was noch geschehen wird in einer Zeit der Gottlosigkeit, wo Menschen den Kirchen den Rücken kehren, wo Kirchen geschlossen werden, wo manche Kirchen sich zu Moscheen umgestalten. Da wollen wir als Gnadenkirche mutig sein und glauben, dass es heute noch möglich ist, diesem Ruf Folge zu leisten. Tut Buße, komm dazu, sei ein Nachfolger Jesu, folge mir nach, so wie du damals gerufen hast. Und wir möchten das auch tun, in dieser Zeit, in der wir leben, auch in diesem Jahr 2019. Und wir rufen auch als Gemeinde, auch hier in diesen Gottesdiensten, folge Jesus nach, komm, folge ihm nach. Und wo Menschen heute hier sind, jetzt hier in diesem Gottesdienst, jetzt hier irgendwo stehen an ihrem Platz oder die Predigt zu Hause hören im Internet und noch nicht dir nachfolgen, vielleicht nur von dir gehört haben, vielleicht nur mal irgendwie religiös sich betätigt haben, da bete ich, Heiliger Geist, dass du in die Herzen hineinkommst und dass Menschen wirklich spüren, der Geist Gottes setzt sie in Bewegung, diesem Jesus nachzufolgen. Und wir möchten eine Gemeinde sein, die wirklich gerne da ist für Menschen, die diesen Gott noch nicht kennen und die das anbieten, lerne ihn kennen. Und jeder Mensch, der sich aufmacht, dich herzusuchen, von ganzem Herzen, wird dich finden. Und so schließen wir diesen Gottesdienst ab mit diesem Lied jetzt noch, mit diesem Segenslied, dass wir uns zusingen im Glauben, dass das stimmt, diese Texte in diesem Lied. Amen.